Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Den Anfang der Woche, am Anfang des Jahres, beginnen wir mit der Vergegenwärtigung der Herrlichkeit des Herrn. Das ist ein guter Start, wenngleich uns der Vers von Gnade und Wahrheit doch ein wenig gestelzt und theoretisch daherkommt. Johannes beginnt sein Evangelium in gewisser Weise mit diesem Vorwort, nimmt vorweg, um was es dann im weiteren Verlauf geht. Er komprimiert die Botschaft Gottes am Anfang seines Evangeliums. In der Folge führt er konkret am Leben Jesu aus, wie diese Botschaft lautet und was sie meint. Man kann also gar nicht über diesen Vers des Wochenspruches nachdenken, ohne das Wissen um die Geschehnisse und Worte des Evangeliums als Ganzem. Von Herrlichkeit, dem eingeborenen Sohn, Gnade und Wahrheit ist in nur einem einzigen Satz die Rede. In Jesus begegnet uns Menschen Gott selbst. Das ist eine ziemlich gewagte Aussage. Schaue ich mir Jesus an, so sehe ich die Herrlichkeit Gottes. Herrscher als Göttersöhne zu verehren, das war damals keine Seltenheit. Aber dass jemand aus sogenannten kleinen Verhältnissen stammt, keinen sichtbaren Thron besteigt, ja, nicht einmal außerhalb eines Herrscherpalastes irgendeine politische oder militärische Macht innehat und doch als Sohn Gottes tituliert wird, das erscheint mir als gewagt. Sohn Gottes ohne erkennbaren Einfluss? Auf den ersten Blick ist das widersinnig. Mal ganz davon abgesehen, dass unsere Vorstellungen von Gott sich nicht auflösen in einem menschlichen Wesen, das der große Gott in der untersten sozialen Schicht Lebendigkeit erlangt, das widerspricht allen unseren Bildern von ihm. Auch damals schon war das anstößig. Ein Gott wird, wenn er überhaupt menschliche Gestalt annimmt, ein großer Herrscher und Regent, sichtbar für alle, verehrt und machtvoll. Eben das irdische Abbild dessen, der über die ganze Welt herrscht. Diese zweifelhafte These des Anfangs muss das Evangelium in der Folge glaubhaft erklären. Das tut es auch, wenn auch anders, als es die Menschen erwarten und erhofften. Gewartet haben die Juden ja schon eine geraume Zeit auf die Ankunft des Gesandten Gottes, des Messias, der endlich der Unterdrückung durch die Römer und der Besatzung des Landes ein Ende machen sollte. Mittlerweile hatten sich einzelne kleine Widerstandsgruppen von Befreiungskämpfern zusammengetan und im Untergrund mit Waffengewalt und Anschlägen versucht, die Römer zu vertreiben. All das blieb erfolglos. So sehnten sie sich den Retter Gottes herbei, der endlich genügend Kraft hat, den Sieg zu erringen. Dass Jesus als der Angekündigte aus dem Volk stammte, war von daher gut nachvollziehbar. Keiner aus der Führungselite, vielmehr einer von ihnen. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes war verständlicherweise keine, die der Machtverhältnisse im Land entsprach. Im Gegenteil. Gottes Retter musste jemand sein, der eben nicht gemeinsame Sache machte mit den Herrschenden. Aber er sollte auch jemand sein, der den Vorstellungen der oberen Priester und Schriftgelehrten entsprach, denn die nahmen für sich in Anspruch zu wissen, wie der Messias aufzutreten habe. Sie meinten, ihn erkennen zu können an seinem Verhalten. Die Gebote musste er Punkt für Punkt akribisch einhalten. Insofern passte Jesus nicht in das Konzept. Weder entsprach er den religiösen Erwartungen noch denen des Volkes. Er war kein gesetzestreuer Pharisäer und kein Freiheitskämpfer. Die Herrlichkeit Gottes kam auf ganz andere Weise in die Welt. So still und leise, dass es kaum jemand bemerkte. Wenig öffentlichkeitswirksam und mehr zum Ärger als zur Freude der Großkopferten. Arm, zeitlebens. Nicht auf Macht, Ruhm, Reichtum und Ansehen aus, den kleinen Menschen zugewandt, den Institutionen gegenüber äußerst kritisch. Hilfe direkt und Wandel in den Köpfen der einzelnen Menschen. Das ist kein politisches Programm und es ist kein Aufstand der untersten Klassen. Die beginnende Diakonie unter Fliedner, Bodelschwing, Wiechern und anderen hat diese jesuanische Konzeption übernommen. Sie sind nicht in die Politik gegangen, sie haben kein Manifest geschrieben, sie haben ganz einfach geholfen, wo menschliche Not herrschte. Weltveränderung von ganz unten. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes, hier wird sie sichtbar bis heute. Damit sind wir beim zweiten Teil des Wochenspruchs voller Gnade und Wahrheit. Gottes weltverändernde Macht findet sich nicht in militärischen Auseinandersetzungen oder unterdrückerischen Systemen. Bezeichnenderweise werden in totalitären Strukturen christliche Kirchen unterdrückt und verfolgt. Als die Römer mitbekamen, was sich da tat in den Regionen Palästinas, da war schnell Ende mit der Toleranz. Und solange die christlichen Kirchen die Systeme unterstützen, so lange geht es gut. Aber da, wo sie sich besinnen auf Gnade und Wahrheit, da kommt es schnell zu Konflikten. Die Wahrheit haben die Regierenden für sich gepachtet. Ihnen alleine steht die Deutungshoheit im Reich zu. Für eine christliche Wahrheit ist nur da Platz, wo sie den eigenen Interessen entspricht. Jesu Kommen in die Welt hat deutlich gemacht, ohne Konflikte in Fragen der Wahrheit geht es nicht. Seine dauerhaften Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern machen das sehr klar. Einsatz für die Wahrheit, das wird von uns heute erwartet. Und wessen Wahrheit ist gemeint? Die Gottes. Darüber gilt es sich dauerhaft auseinanderzusetzen. Was würde Jesus sagen? Was würde er tun? So eindeutig ist das ja leider nicht immer. Aber ein Ringen um die Wahrheit, das ist nötig. Ein Ringen um die Wahrheit in Gnade. Auch hier gilt, der Ton macht die Musik. Man kann so oder so ringen, gewaltsam und mit unfairen Mitteln, versöhnlich, nach gemeinsamen Lösungen suchend. Die Herrlichkeit Gottes erscheint in Jesus, in seiner Zuwendung zu den Menschen, in seinem Umgang mit ihnen, in seiner Klarheit und dem Bemühen, einen anderen Geist in die Welt zu bringen, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mögen wir einiges davon in dieser und in den kommenden Wochen des Jahres erfahren und weitergeben.